Hi und herzlich willkommen zu Alles aus der Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast jenseits und jenseits des Äthers. Heute starten wir wieder mit dem Kennst du das schon Format? Das ist ja unser Format, in dem wir uns ein einzelnes Spiel herausnehmen und von vielen möglichen Perspektiven aus beleuchten. Und das machen wir natürlich nicht alleine. Dazu haben wir wieder einen Gast, der dieses Spiel ja schon reichlich gespielt hat, nämlich schon seit einem Jahr, obwohl es dieses Spiel erst seit 2025 auf dem deutschen Markt gibt. Und wir haben ihn mal wieder aus dem Hintergrund nach vorne gezogen, das kleine Würfelchen. Hallo Dennis aus Mainz, The Dice in the Background. Wie schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Dennis, du bist ja tatsächlich also ein Freund des Podcasts, das sowieso mittlerweile ja wirklich auch ein guter Freund der Familie sozusagen. Hast du mal mitgezählt, wie oft du schon bei unseren Podcast-Folgen mitgewirkt hast?
Ich glaube, das dürfte das dritte sein, ja. Das war die eine Originalfolge, eine Spezial und das hier jetzt.
Einmal zusammen haben wir aus dem Instaverse uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Genau, ja, dann ist es das dritte Mal, fühlt sich aber schon tatsächlich viel, viel mehr an.
Aller guten Dinge sind drei.
Um welches Spiel geht es heute?
Heute geht es um das Spiel Saltfjord, erschienen in Deutschland bei Hoch. Aber schon etwas länger für dich und mich bei Aporta Games.
Genau, und dein Norwegisch, das ist ja wieder allerfeinste Sahne. Und bevor wir gleich mal reingucken, was alles in der Schachtel drin ist, haben wir wieder was Kleines, Stimmungsvolles, Thematisches vorbereitet.
Die Generationen vor euch lebten von dem, was ihnen das Meer gegeben hat. Doch das Ende des 19. Jahrhunderts bringt neue Möglichkeiten und frischen Wind in euer Fischerdorf im Norden Norwegens. In Saltfjord steht ihr vor der Herausforderung, euer Dorf zu erweitern oder bestehende Gebäude zu aktivieren. Ihr könnt Handelsaufträge erfüllen, um langfristige Vorteile zu erhalten. Oder ihr entwickelt Technologien, um besondere Fähigkeiten freizuschalten. Genauso könnt ihr Würfel nutzen, um eure Gebäude zu aktivieren oder eure Produktion durch den Bau neuer Gebäude steigern. Die Person, die nach drei Runden die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.
Ja, Dennis, 19. Jahrhundert in Norwegen, mir reicht das ja eigentlich schon, um unglaubliche Begeisterung zu verspüren. Aber ich fange erstmal mit etwas Privatem an. Hast du das Land Norwegen schon bereist?
Nein, ich bin mehr in der warmen Region unterwegs. Deswegen ist das erste Gefühl, was ich dann habe, wenn ich daran denke, ein warmer Kakao und eine Decke.
Saltfjord, der namensgebende Fjord, der bei mir zumindest mal auf Google Maps als Saltfjorden eingezeichnet ist, ist eben an der Westküste Norwegens. Und ich war selbst auch noch nie in Norwegen. Ich kenne nur die Reiseberichte meiner Schwester. Aber ich war eben schon auf dieser Höhe in Nordeuropa, als ich nämlich eine Wanderung durch Nordschweden gemacht habe. Und da war ich quasi auf dem gleichen, was ist das dann, gleichen Breitengrad oder Längengrad, also einer, der da so rumläuft, und bin da eben durch Lappland gewandert. Und da war es schon ganz schön anders als hier. Saltfjord ist eine Wiederauflage eines Spiels, das 2018 in Deutschland als Santa Maria auf den Markt gekommen ist. Da werden wir mit Sicherheit nachher auch mal eine Referenz noch dazu machen. Aber Dennis, lass uns zuerst einmal in die Schachtel reinschauen, was wir bei Saltfjord alles so finden.
Alles doch wunderbar. Ich habe sie ja neben mir und kann das sogar live tun, auch wenn es keiner sieht. Aber was wir da alles drin finden, ist vor allem viel dicke Pappe. Wir haben alleine pro Person zwei Playerboards, die wir für uns brauchen. Einmal für die Ressourcen, einmal den eigenen Spielplan, den wir bebauen. Einen großen Spielplan für alle. Custom Dice in sehr schönen Farben, wie sie mir gefallen. Material und Material. Also die Kiste ist pickepacke voll.
Ja, du hast gerade eben die Würfel schon erwähnt, denn Saltfjord ist in seinem Herzen ein Würfeleinsatzspiel, bei dem man Aktionsplättchen aktiviert. Und die Würfel gibt es in zwei Farben. Eine Würfelsorte ist weiß, weiß marmoriert. Und das andere ist so ein orangener, sehr schöner Farbton, auch marmoriert. Und über das Einsetzen dieser Würfel werden wir gleich auf jeden Fall sprechen. Dennis, ich frage jetzt schon einmal, ist das bei dir alles in Tüten in der Schachtel drin oder hast du dir ein bisschen Struktur und Ordnung gegönnt?
Also für dieses Spiel musste ich mal wieder ein Insert kaufen. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe dieses sogar gesponsert bekommen. Vielen Dank an Pimp My Board Game. ich mag Ordnung da drin. Und es ist so viele Tüten, wie man für Saltfjord brauchen würde. Nein, es erleichtert den Aufbau immens.
Eines meiner liebsten Worte 2025 ist ja pickepacke voll. Und wenn man tatsächlich das ganze Material ausgestanzt hat und in die Schachtel reinmacht, dann hat man mehrere Tüten Inhalt voll. Dort warten nämlich ein Haufen Plättchen darauf, die dann eingebaut werden können. Man hat Spielmaterial in seinen eigenen Farben. Man hat ein kleines Bootboard, das man noch machen kann. Und du hast auch schon die beiden Boards gerade eben angedeutet, mit denen man spielt. Und dann noch den großen Spielplan. Das alles sieht, wenn man es nur in die Kunststofftüten reinmacht, sehr durcheinander aus, ist aber so tatsächlich gewollt. Aber wenn man dann tatsächlich so viel Liebe und Leidenschaft für das Spiel aufbringen kann, wie wir beide offensichtlich, dann gönnt man sich eben halt auch so dieses Plus an Aufbauqualität. Und dazu kommen wir mit Sicherheit später noch dazu. Norwegen, 19. Jahrhundert, Fischerdorf. Dennis, worum geht's?
In Saltfjord bauen wir auf unserem eigenen Tableau, auf dem schon einige Gebäude stehen, weitere aus. Denn wir wollen ja Reihen und Spalten mit den verschiedenen Würfelfarben, die wir haben, aktivieren. Und wir wollen ja ein bisschen mehr als nur die einzelnen Aktionen, die auf unserem Board sind. Und dafür nutzen wir die verschiedenen Polyomino-Teile, die wir durch unser eigenes Board, durch die Aktion Bauen, triggern, um sie dann einzubauen. Dafür brauchen wir Ressourcen. Wir haben aber auch auf dem großen Spielplan die Möglichkeit, mit unserem Schifferboot fischen zu gehen und es wieder reinzubringen, um die verschiedenen Dinge, die wir geangelt haben oder an Land gezogen haben, und Siegpunkte zu bekommen. Wir haben einen Technik-Track, den wir aufsteigen können. Also es ist viel, viel geboten an Möglichkeiten. Und was wir machen? Ich würde sagen, gerade für in der Erstpartie, wenn man es noch nicht kennt, wir machen erstmal viele kleine Aktionen, die gut mechanisch ineinander greifen.
Und am häufigsten werdet ihr einen Würfel nehmen und den eben in diesem Gatter aus Reihen und Spalten einsetzen. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, ein weißer Würfel wandert in diesem Gatter von oben nach unten und aktiviert eben auf diesem Plättchen alles das, was dort zu finden ist. Das können Ressourcen sein, wie zum Beispiel Fisch oder Holzbretter oder vielleicht auch mal einen Sack mit Weizen. Oder ein orangener Würfel, der wandert von links nach rechts, macht eben das genau dasselbe oder löst eben dann dabei auch noch Aktionen aus, dass man eben was bauen darf oder dass man eben mit seinem Schiff auf dem Fjord entlang fahren kann. Und damit das sehr effektiv wird, braucht man eben neue Plättchen. Diese Würfel sind so organisiert, dass man in jeder Runde mit drei weißen Würfeln startet und in jeder der drei Runden bekommt man einen orangenen Würfel dazu, sodass also die Anzahl der Möglichkeiten nach hinten immer stärker wird. Und man fängt auch in der ersten Runde an und macht vielleicht, wenn man sich die Ressourcen organisiert hat mit dem Bauen, vielleicht 5 Aktionen und wundert sich, naja, das wird dir dann doch schnell vorbei sein. Aber insgesamt werden 3 Runden gespielt und durch die Progression der Aktionen braucht ihr nach hinten ordentlich Zeit. Denn Saltfjord ist ein Spiel, das lädt dich dazu ein, ganz schön gut zu planen.
Und dazu ist noch zu erwähnen, dass es dazu ja auch noch, wir können uns ja durch den Technik-Track dahingehend verbessern, dass wir weniger Ressourcen brauchen. Denn ich glaube, das Zweitmeiste, was man in diesem Spiel macht, ist die kleinen Plätzchen auf dem Ressourcentrack, den man neben hat, von oben nach unten zu schieben, weil man hat nicht für jede Ressource einen einzelnen Stein, Miepel oder Element, sondern man trackt es auf dem Track, der dort neben ist, und kann auch damit seine Ressourcen einzeln tauschen. Und man hat ja noch seinen Fischer, ich nenne ihn so gern Fisherman's Friend. Tja, den kann man ja auch noch einsetzen. Also es gibt viel zu tun in Saltfjord.
Bleiben wir ganz kurz bei diesen Tracks. Das ist eben halt auch so eine Sache. Du investierst Ressourcen, die du dir über deinen Stadtplan organisiert hast. Und dann kannst du nach oben rücken auf diesem Track und schaltest dir dann Verbesserungen frei. Je höher du kommst, desto mehr Siegpunkte bekommst du dann auch noch für diesen Track. Und ganz am Schluss hast du dann auch noch die Möglichkeit, an individuellen Wertungen teilzunehmen. Ja, du hast ihn gerade gesagt, der Fisherman's Friend. Für mich ist das tatsächlich ein Ostfriese. Ich bin auch froh, dass JD heute nicht in dieser Aufnahme dabei bist. Aber ich kann dieses Spiel nicht spielen, ohne dass ich mir den großen Riesen-Ostfriesen in einem Ostfriesenherz vorstelle. Das ist für mich dann tatsächlich auch total tomatisch. Und ihr merkt allerdings schon an der Art und Weise, was wir alles über die Regeln zu erzählen haben. Es ist kein Spiel, bei dem du dich hinsetzt und einfach mal losspielst. Hast du deine erste Partie von jemandem erklärt bekommen oder hast du deine erste Partie tatsächlich auch anderen Menschen direkt erklärt?
Meine erste Partie habe ich tatsächlich solo gemacht, um die Regeln besser zu verstehen. Das hilft mir immer, um das dann besser zu lernen. Und bei der zweiten Partie habe ich es Leuten erklärt. Und das hat erstmal gedauert. Und es gab viele Rückfragen. Und es ist erstmal ein Haufen Zeug. Es sind viele kleine Sachen, die gut ineinander greifen und die geplant werden müssen. Und ich glaube, für die Regelerklärung habe ich damals 20, 30 Minuten gebraucht.
Das wäre sehr schnell. Also ich habe Swordfjord schon häufiger erklärt. Und es ist eins der wenigen Spiele, bei denen ich nicht sagen kann, ich möchte euch den Grundstock der Regeln erklären und dann fangen wir los und wir machen so ein exploratives Spielen, bei dem ihr dann Stück für Stück dann die Regeln so erfahren werdet oder auch verstehen werdet. Sondern bei Swordfjord, aufgrund dieser Dichte an verschiedenen Bereichen, ist es schon extrem wichtig, dass man am Anfang ein bisschen Zeit investiert. Und das braucht eben auch Geduld, bis man dann anfangen kann. Aber das gerade eben schon gesagt, die Regeln, wenn man sie verinnerlicht hat, sind sehr eingängig. Ihr könnt eigentlich eine von drei Hauptaktionen machen. Das erste wäre, einen der Würfel einzusetzen und eben von oben nach unten oder von links nach rechts rutschen zu lassen. Oder ihr könnt ein großes Bauteil bauen, um euren Stadtplan zu erweitern. Oder, und das hier, das mag ich besonders, ihr sagt, ich beende die Runde und werdet einen eurer Spielsteine in einem kleinen, minimal inszenierten Fischerdörfchen in einer Sonderaktion noch einsetzen und dann eben diese Aktion nochmal zusätzlich ausführen und eingesetzte oder zu diesem Zeitpunkt bereits errungene Plättchen nochmal aktivieren dürfen. Wieder eine Sache, die sehr abstrakt ist, um die euch jetzt hier über den Podcast zu erklären. Aber das ist eigentlich noch einmal ein Spiel im Spiel, wenn man in die Passenphase reinkommt, Dennis. Oder wie empfindest du das?
Ich musste da erstmal reinkommen, dass ich dann, wenn ich passe, nochmal alle Aktionen, die, weil ich glaube, die Aktion haben wir gar nicht erklärt, man kann auch innerhalb des Spiels durch das Bewegen der Würfel auf dem Board Aufträge erfüllen, kleinere, und sich Lagerkisten neben an ein Lager einbauen. Und die triggert man später alle nochmal, wenn man passt. Und da nochmal die ganzen Aktionen von, ich kann eine Aktion dadurch auswählen, wenn ich gepasst habe, und dann die einzelnen Situationen noch durch die Boxen. Das ist dann auch nochmal gut zu überlegen, wie mache ich es in welcher Reihenfolge, um wirklich auch alles aus der Zitrone rauszupressen.
Ja, das ist eine der coolsten Passenphase, die ich in so einem Eurogame kennengelernt habe. Normalerweise ist es ja so, ja, ich passe und dann fülle ich meine Hand wieder auf oder dann mache ich irgendeine Abfolge von Organisationsschritten. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du erstens einmal noch eine komplette Spielsequenz hast, die dann auch wirklich Zeit in Anspruch nehmen kann. Und dass du natürlich auch über die Frage, wo setze ich mich in diesem kleinen Fischerdorf, mit welcher Aktion dann auch entscheidest, wann du in der nächsten Runde dran bist, ob du dann möglichst wieder früh in die nächste Runde rein startest, was meiner Meinung nach immer ein Vorteil ist, weil eben dann der Zugriff auf die Würfel am besten ist. Oder du sagst, naja gut, dann nehme ich halt eine dieser starken Aktionen, aber dafür bin ich dann halt eben später dran. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist dann tatsächlich der namensgebende Swordfjord. Denn man hat auch die Möglichkeit, mit einem Schiff in den Fjord reinzufahren.
Je weiter man hinausfährt auf die weite See, umso punkteträchtiger können auch die Dinge werden, die man herauszieht. Am Anfang sind es vielleicht auch noch Materialien wie Holz, einzelne kleine Punkte, also Siegpunkte. Am Ende, je weiter man herausgefahren ist, könnte es dann aber auch schon einige mehr sein. Und wenn man dann auf dem Technik-Track schon weit genug vorangeschritten ist und vielleicht, das kommt nämlich immer noch hinzu, man merkt, es kommt immer noch was hinzu. So wie beim Regelerklären. Wir haben ja auch für jedes Spiel andere Bedingungen für am Ende Punkte nochmal zu bekommen, wenn wir den Technik-Track aufgestiegen sind. Manchmal hat man auch was zum Beispiel Hummer, die man aus diesem, ja, ist es, dem Fjord, aus dem Fjord ziehen kann, dann nochmal doppelte Punktzahl bekommt. Also es ist auch eine Strategie, die man fahren kann, die sehr viele einzelne Siegpunkte bringen kann.
Ja, was man da so alles in Norwegen im Fjord findet, ne, Holz oder Fische oder eben Hummer, das
zieht Goldbarren. Man und Goldbarren, auch Goldbarren, vor allem Goldbarren.
Genau, das norwegische Eldorado. Ist tatsächlich so, dass wenn man nach einer thematischen Tiefe sucht, da möglicherweise mit der Stirn runzeln könnte und sich fragt, naja, wurde da vielleicht ein Nazi-Schatz versenkt? Aber nein, bei Saltfjord ist das gar kein Problem. Und eben alles, was ihr dort rauszieht, Habt ihr aber noch nicht, denn ihr müsst erst mit eurem Schiff zurückfahren in den Hafen, dann löscht ihr die Ladung, das wiederum finde ich total thematisch, und dann könnt ihr eben davon profitieren. Ja, wir haben über so viele Ressourcen schon gesprochen. Worum geht's denn eigentlich? Wer gewinnt denn am Schluss?
Tja, wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Da.
Und da gibt es eben eine Kramerleiste, die um das Spiel außen rum läuft. Und da gibt es die Möglichkeiten, schon während des Spiels an den einen oder anderen Punkt zu kommen. Es gibt allerdings aber auch den Großteil der Punkte eben zum Ende des Spiels. Und nach 3 Runden, und ich übersetze jetzt mal, nach 4, nach 5 und nach 6, also nach 15 eingesetzten Würfeln und wenn man es gut macht, nach einigen gebauten Teilen in deinem Dorf und 3 kompletten Passenphasen, dann hat man das Spielende erreicht und dann, ja, dann es können so gute 2 Stunden vorbei sein, oder?
Ja, das ist eine gute Schätzung. Also ich glaube, das war auch die Zahl, die bei mir meistens war. Ich habe es mal zu zweit mit jemandem gespielt, der, wo wir beide sehr aus dem Bauch raus gespielt haben. Da waren wir bei 60 Minuten und das war flink.
Also geht davon aus, 30 bis 45 Minuten pro Person, die mitspielt. Und wenn jemand das Spiel noch nicht kennt, locker 30 Minuten dann noch, bis man das Spiel so erklärt hat, dass man eben losspielen kann. Aber dann kriegt man schon relativ schnell hier einen sehr guten Plan, was man machen kann und muss nur noch selten anfangen, dann nochmal aufmerksam bei den anderen mitzugucken. Also insofern ist das ein Spiel, bei dem man sich auch als erklärende Person ganz gut dann auf seinen eigenen Kram konzentrieren kann im Vergleich eben zu anderen Spielen. Wir haben gerade eben schon gesagt, dass dieses Spiel eine Neuauflage von einem anderen Spiel ist. Und besonders für Stefan von den anonymen Ludaholikern bitte ich doch jetzt einfach mal mit mir den alten Roland Kaiser Smash It Santa Maria anzusingen oder anzusummen. Santa Maria. Ja, genau. Wird sich Stefan gerade denken. Ja. Santa Maria war eins der hässlichsten Spiele, die ich jemals spielen konnte, die mir allerdings damals schon wahnsinnig gut gefallen haben. Und ganz viele Aspekte von Saltfjord findet man eben auch in diesem Spiel schon damals. Erst einmal, es sind die beiden gleichen Autoren, die das gemacht haben. Damals haben sie auf Santa Maria so ein Conquistador-Kolonialisierungsthema draufgeklatscht,
ja,
von dem wir alle wissen, im Jahr 2025, das sollte etwas sein, mit dem man sensibler umgeht. Hätte man können vielleicht auch schon 2018 wissen. Aber der Hauptmechanismus, eben das Einsetzen der Würfeln und das Herabrutschen der Würfeln auf diesen Reihen und Bahnen, das ist geblieben. Aber damals hat man statt einer Kramerleiste, auf der man die Punkte abträgt, ja solche total grenzdebil grenzenden rosa Punkteplättchen benutzt. Die waren wirklich, wirklich schräg.
Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich Santa Maria nie gespielt habe. Und gerade deswegen, ich habe die Spielmechanik mir angeguckt und ich habe das alles gemocht und ich habe das alles geliebt und ich habe dieses Cover gesehen und habe gedacht, nee, mache ich nicht. Jetzt umso freudiger, dass sie es im neuen Gewand haben.
Dann bleiben wir momentan hier bei diesem neuen Gewand mit dem 19. Jahrhundert und Norwegen und dem Fischfang. Wie sehr fühlst du das? Also wie thematisch ist das für dich, wenn du das spielst?
Ich habe nicht das Gefühl, mein Dorf aufzubauen. Ich habe nicht das Gefühl, draußen zu sein, im rauen Meer, beziehungsweise im Fjord und zu frieren. Und trotzdem finde ich gerade diese Aktion mit dem Fischen und dem Fischerboot, die bringt doch noch mal ein bisschen mehr die Thematik rein. Abgesehen davon ist es ein sehr gutes Eurospiel. Und auch genau das. Polyomino-Puzzle und die verschiedenen Aktionen. Und während man das macht, vergisst man auch schnell, was da überhaupt für ein Thema drauf ist. Ich habe große Freude daran, aber tja.
Siehst du, für mich ist es eben doch stimmig. Also ich fühle mich tatsächlich so dem rauen Wetter ausgesetzt. Das hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Farbschema zu tun. Es ist nicht hell und einladend, sondern es ist tatsächlich alles so ein bisschen, ja, also stimmig, Brauntöne sind mit dabei. Es ist so ein bisschen weiß, was winterlich aussieht. Also da bin ich schon dabei. Und in den Fjord zu fahren, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist für mich eine unglaublich thematische Situation. Und da können, pass mal auf, ich weiß nicht, ob wir das dürfen, aber Dennis, kennst du das noch?
Ja. Oh, ich sehe ihn vor mir. Diese Werbung.
Und jetzt kommt hier eine Biersorte, die damals durch diese Werbung beworben wurde. Und man sieht eben ein Meermaster auf dem offenen See. Und wenn ich Saltfjord spielen darf, dann bin ich hier tatsächlich in diesem Gefühl. Also in meinem kleinen Olli-Herzchen ist das tatsächlich etwas, was mir sehr stimmungsvoll vorkommt und von dem ich mich sehr einfangen lasse.
Die Farben und die Farbgebung, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ich bin aber auch jemand, der sich sehr in so einem Spiel verlieren kann in der Mechanik. Wenn ich im Grübeln bin davon, was jetzt als nächstes passieren sollte und wie ich genau mit dieser 3 doch am meisten mache, weil wenn ich dann die 5 nehme und sie Damen, dann kann das schnell für mich in den Hintergrund rücken.
Bei mir ist ja auch immer die Mechanik vor der Thematik, aber in diesem Fall, weil ich ja durchaus auch mal die Möglichkeit habe, so ein bisschen zu warten, dann passt das schon ganz doll und dann freue ich mich auch, wenn ich mal Gold im Meer oder Gold eben in meiner Stadt finde. Dennis, bei Kennst du das schon? Schauen wir ja auch so ein bisschen auf die Frage, was sind die Stärken und die Schwächen des Spiels?
Die klaren Stärken des Spiels für mich, ich bin ja großer Freund von Dice Placement, in der Kombination mit dem Polyomino-Puzzle, das finde ich unheimlich spannend. Das finde ich unheimlich gut, dass ich dann selbst bestimmen kann, wie baue ich mir mein eigenes Fischerdorf auf, um welche Aktionen zu nutzen und worauf spezialisiere ich mich. Hier komme ich gleich zu was ich nicht als Schwäche bezeichnen würde, was ich aber zu bedenken gebe. Ich habe es bis jetzt mit Extremstrategien noch nicht dazu geschafft, dass das mich zum Sieg geführt hat. Was bedeutet, dass man immer ein bisschen von allem haben muss. Das fand ich schade. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt wirklich mal nur aufs Fischen gehe, ein bisschen ausbauen, ein bisschen machen, aber wirklich mich darauf konzentriere, mal sehen, was da passiert. Bis jetzt die Situation darum, auch um den Techniktrack, mich immer dahin gebracht, dass ich alles bedenken muss. Von daher war es dann irgendwann schon so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt sollte ich wieder das machen, weil das am erfolgversprechendsten ist.
Und bei der Fülle der Möglichkeiten der Aktionen verliert man sich da tatsächlich ein bisschen darin. Und es zeichnet sich tatsächlich nicht so die wirklich tolle Strategie ab, mit der man jetzt gleich dominieren kann. Finde ich eigentlich eine Stärke des Spiels, dass es dich immer wieder einlädt, flexibel darauf begegnen zu müssen, was dann jetzt gerade ist. Und eine der größten Möglichkeiten, deine eigene Flexibilität ja auszutesten, ist halt die Frage, welche Würfel sind zu diesem Zeitpunkt noch dran, wenn ich eben an der Reihe bin. Du hast gerade eben gesagt, da ist Placement, da ist natürlich auch ein bisschen Würfelmanipulation dabei, denn die Fische, die du im Fjord findest, die kannst du eben halt auch einsetzen, um das Würfelergebnis in die eine oder die andere Richtung zu manipulieren.
Da würde ich dir mal eine Frage stellen. Wie handhabst du es denn mit den Fähigkeitsplättchen?
Als könntest du in meinen Kopf reinschauen, denn jeder von uns startet mit einer besonderen Fähigkeit. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man besser tauschen kann. Oder es könnte zum Beispiel sein, dass man den einen oder anderen Bonus in Anspruch nehmen kann. Ja, und dann gibt es eben ein Plättchen, das ich immer verschwinden lasse. Denn das ist das Plättchen, das dir erlaubt, weiße und orangene Würfel nach Belieben einzusetzen. Und bei den ganzen Partien, die ich gespielt habe, bei denen dieses Plättchen am Anfang zur Verfügung stand, kam hinterher eine Situation raus, nämlich dass die Person mit diesem Plättchen das Spiel gewonnen hat, weil es ungleich stärker ist als die anderen. Deswegen, klitzekleine Hausregel, dieses Plättchen lasse ich am Anfang verschwinden. Dies wird dann mit 4 anderen Plättchen dann noch in eine Auslage reingemacht, die man sich im Verlauf des Spiels dann noch erarbeiten kann. Aber es ist ungleich mächtiger, wenn man es in der ersten Runde schon zur Verfügung hat und im Prinzip Würfel einsetzen kann, wie man möchte, als wenn man es im Verlauf des Spiels bekommt und dann vielleicht noch für 1 oder 2 Runden einwenden kann. Wie siehst du das?
Ich gehe da ganz konform mit dir. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Deswegen nutze ich dieses Plättchen explizit, wenn ich eine Konstellation habe, wo alle das Spiel schon kennen, bis auf eine Person. Dann bekommt die das von mir, damit die so einen kleinen Ausgleich hat dazu, dass andere schon mal wissen, was sie tun. Dann hat die mehr Flexibilität und macht das. Ich lasse tatsächlich sogar inzwischen die Fähigkeitsplättchen am Anfang weg, weil ich das Gefühl habe, dass das Spiel ein bisschen zu leichtgängig macht.
Das ist eine Asymmetrie, die man nicht notwendigerweise bräuchte, weil man ja eben halt über die Würfel und die verschiedenen Möglichkeiten ja sowieso einen individuellen Weg wählen muss. Ja, spannend, dass wir da beide dieselbe Erfahrung haben. Vielleicht wäre es sowieso besser, wenn man, ja, dein Vorschlag war, die Plättchen wegzulassen oder vielleicht noch ein paar Plättchen mehr dazu gemacht hätte. Es sind momentan 8 Stück. Das wiederholt sich dann doch relativ stark und eben halt mit dieser nicht ausbalancierten Art und Weise des Plättchens. Zumindest mal empfindest du und ich das eben so in dieser Art und Weise. Ja, Dennis, dein persönliches Fazit zu Saltfjord.
Saltfjord macht mir unheimlich Spaß. Wenn das auf dem Tisch ist, verliere ich mich da drin und ich spiele es, die Kombination aus Dice Placement und Polyomino-Teilen, ist, die erfüllt mein Herz. Und nach einigen Partien, die ich schon gespielt habe, würde ich mir gerne noch ein bisschen mehr wünschen. Jetzt bräuchte ich noch was, ein bisschen, was es nochmal verändert. Denn es hat sich irgendwann schon langsam repetitiv angefühlt.
Ist das ein Schrei nach einer Erweiterung?
Ich bin mir unsicher mit einer Erweiterung. Also es könnte so eine Mini-Erweiterung sein. Irgendwas Kleines, nicht noch ein Board oder sowas dazu. Da ist schon genügend Fülle drin. Es gibt ja auch die Möglichkeit, die eigenen Playerboards umzudrehen, damit man noch die Rückseite hat. Und dann ist man zum Beispiel der Fauske und hat andere Startbedingungen wie die anderen Mitspieler. Das ist alles drin. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber etwas, das es dahin bringt, dass man genau das, dass es ein Balancing dahin bringt, wenn du ein bisschen mehr das Ganze fächern kannst. Dass dir die Situation, dass du fischen gehst, vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund oder dass du der Technik-Track ausgebaut wird. Ja, das wäre mein Wunsch.
Wie oft nutzt du die Mini-Erweiterung der Wagen, die noch dem Spiel beigefügt ist?
Die hat mich bis jetzt noch nicht dazu gebracht, dass ich sie genutzt habe. Ich habe mir die Regeln durchgelesen und habe gedacht, ja, brauche ich jetzt nicht, hätte gern noch was anderes da vorne. Wie ist es mit dir?
Die Wagen habe ich auch angetestet. Ich komme immer wieder zurück zu diesem Grundspiel. Ich brauche das nicht notwendigerweise. Ist vielleicht auch so ein Olli-Ding, dass ich sage, naja, das Spiel, das darf eben in seinem Kern mich so überzeugen. Und das macht es bei mir auch. Saltfjord ist für mich ein absoluter Gewinn in meiner Brettspielsammlung. Und du hast gerade eben schon gesagt, du magst Dice-Placement-Spiele. Und an dieser Stelle sagen wir ja immer mal auch noch so über den Bretterrand hinaus den ein oder anderen Tipp, was sind denn da für dich Würfeleinsatzspiele, Dice-Placement-Spiele, die du auch gut findest?
Ich habe lange überlegt, was für mich eine Parallele schlägt und bin auf Riders of the Ganges gekommen. Weil du eben auch Würfel geschickt einsetzen musst, um Aktionen zu triggern. Zwar nicht auf deinem eigenen Board, sondern auf dem großen Spielplan. Und du deinen eigenen Plan hast, auf dem du Plättchen auflegen musst, die du gut puzzeln musst, um die Wege zu bauen. Und da dachte ich, ach, guck mal da. Da haben wir doch schon mal eine Parallele. Und beide sind wirklich Dinge, die mein Herz erfreuen, ja.
Ja, und ich gehe gar nicht so weit. Ich bleibe mal bei diesem Autorenpaar, nämlich Christian Amundsen-Østby und der Eilif Svensson. Denn die haben auch The Magnificent gemacht, ein Spiel, das so etwa 2021 rausgekommen ist. Und da hat man schon mal gezeigt, wie gut bunte Würfel und Plättchen und Prusseln das alles funktioniert. Damals haben sie das Ganze in so ein Zirkusthema eingekleidet, haben dann noch so Aktionskarten mit dabei. Also das sind auch Spiele, da werde ich einfach schwach und da habe ich immer wieder Lust, neu kennenzulernen oder eben halt auch alt zu spielen. Damit sind auch die beiden Namen genannt, Christian Amundsen-Østby und Eilif Svensson. Zusammen sind sie mittlerweile auch die beiden Menschen, die hinter dem Verlag Aporta Games sind zwei Norweger. Also insofern auch gar nicht verwunderlich, dass sie das alte Spiel Santa Maria in ihre norwegische Heimat transferiert haben. Und was ich auch gar nicht wusste, Eilif Svensson wiederum hat noch einen anderen Verlag, nämlich Chili Fox Games, wo ja auch schon das ein oder andere sehr gute Spiel erschienen ist.
Spectacular.
Zum Beispiel oder Riverside in Roll & Ride, das vor 2-3 Jahren erschienen ist. In Deutschland ist Saltfjord 2025 bei Huch erschienen und Huch haben wir es auch zu verdanken, dass zumindest mal mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Und zwischen der englischen Variante von Aporta und der deutschen Variante gibt es außer der Sprachigkeit der Anleitung eben auch gar keinen Unterschied, sondern dann hat man die Klasse des Spiels erkannt und eben umgesetzt, inklusive dem einen Plättchen, über das wir schon gesprochen haben. Ja, Dennis, es war mir wieder ein Fest, mit dir ein bisschen zu podcasten.
Das ist eine große Freude.
Und ich weiß ja auch, dass wir uns Anfang Januar eben in Homburg sehen, bei Alles wegen Podcasten. Die Besucherliste ist prall gefüllt. Jetzt müssen noch so die letzten Sachen geschliffen werden und vielleicht brauchen wir ein bisschen bessere Kommunikation. Das finden wir alles raus. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr den Weg nach Homburg gefunden habt, dann werden wir eine gute Zeit verleben.
Ich bin mir zu 1000% sicher und ich freue mich.
Ja, dann bleibt mir, dir zu wünschen, dass du ein paar erholsame Weihnachtstage haben wirst, ohne Arbeit, aber mit netten Menschen und dass du so ein bisschen zum Entspannen kommst.
Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch den Zuhörern.
Ja, genau. Ach ja, ihr ja auch. Genau. Habt auch schöne Weihnachten. Und für euch einen weihnachtlichen Wumms.
3, 2, 1.
Klingelingeling. Wumms.
Dum, dum, dum. Dum, 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 dum.